Die Assistentin kam rein und sagte, was ist denn hier los? So kann das nicht weitergehen. Ich rufe für dich eine Arztpraxis an. Und es stellte sich heraus, dass ich eine akute 3-Etagen-Thrombose im linken Bein habe. Man mag mir vielleicht auch meinen dunklen Humor oder so nachsehen, aber ich finde, Humor ist immer ganz wichtig, gerade auch um mit schwierigen Situationen umgehen zu können.
Du hattest dann aber auch in den letzten Jahren einen sehr schweren Sportunfall.
Ich will Ihnen nur sagen, dass ich bereit wäre, mir das Bein amputieren zu lassen.
Herzlich willkommen bei Hello Heroes, dem Podcast für Inklusion, Vielfalt und echte Lebensgeschichten. Hier spricht Anushka Bayer mit inspirierenden Gästen, die bewegen, berühren und neue Perspektiven eröffnen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo lieber Christian, ich freue mich so sehr, dass du bei uns bist.
Hallo Anushka und ich freue mich riesig, dass ich Gast in deinem wunderschönen Podcast sein darf.
Christian, du hast mir ja einen ganz tollen Brief geschrieben, der mich wirklich sehr berührt hat, wo du darum auch gebeten hast, doch mal ja, hier zu Gast zu sein, um deine Geschichte zu erzählen. Stell du dich doch einfach mal unseren Hörern noch einmal vor.
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian von Schmeling, ich bin 49 Jahre alt, glücklich verheiratet, Vater von 2 mittlerweile schon etwas größeren Kindern, habe einen Hund und wohne in der Nähe von dem wunderschönen Frankfurt am Main in Hessen.
Du hast mir ja auch dein Buch mitgeschickt, Bonuszeit.
Ja.
Lass mal einmal hier in die Kamera halten.
Ah, da ist es.
Finde ich ganz toll. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Was ist das Besondere an dir, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Ja, da müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen und vorwegschicken kann ich auch, dass das Buch so an sich erstmal tatsächlich gar nicht geplant war. Wir gehen zurück ins Jahr 2013. Es war im Frühjahr, dass ich im privaten Umfeld eine doch sehr starke Schicksalssituation hatte, die mich ziemlich von den Füßen gehauen hat. Und ja, und dann war es am Ende nicht mal ein knappes halbes Jahr später, im Ende November 2013, wo es mich dann ja doch gesundheitlich ziemlich umgehauen hat. Und wenn ich das so salopp sage mit umgehauen, wir reden tatsächlich über Nahtoderlebnis. Ich hatte immer schon irgendwie so ein bisschen gesundheitliche Beschwerden, als es auf Ende November zuging. Ich merkte, dass mein linkes Bein irgendwie schwer ist. Es zog mir in den Rücken rein und ich habe gedacht, naja, gut, hast du dich vielleicht wieder irgendwie verhoben, verspannt, wie auch immer. Und am Ende war es dann ein Langstreckenflug, der vermutlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, denn kurze Zeit später wurde es dann so stark und so schlimm, dass ich mich, ja, es war der 26. November, ein Dienstag, im Büro in der Pause, in der Mittagspause auf den Boden gelegt habe, Bein hoch und die Assistentin kam rein und sagte, was ist denn hier los? So kann das nicht weitergehen. Ich rufe für dich eine Arztpraxis an. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Arztpraxis reagierte recht schnell und sagte, entweder ein ganz, ganz heftiger Bandscheibenvorfall oder, und damit lagen sie mit der Vermutung dann auch richtig, Verdacht auf Thrombose. Und ja, dann findet man sich recht schnell in so einer Situation, die man sonst immer als Betrachter, als Außenstehender sieht, wenn man irgendwo mit dem Auto oder irgendwo unterwegs ist, ein Krankenwagen hält an und jemand wird auf der Trage in den Wagen geschoben. Und ja, da war ich dann diesmal derjenige, der da reingeschoben wurde. Dann kommt man im Krankenhaus an, Notaufnahme, alles ganz hektisch. Irgendwann folgen dann die Untersuchungen. Und im Grunde genommen von Untersuchung zu Untersuchung wurde letztendlich das Bild, was ich abzeichnete, dramatischer, sodass man dann am späten Abend den Chefarzt der Gefäßchirurgie aus seiner Freizeit nochmal in die Klinik geklingelt hat und es sofort operiert werden musste. Es stellte sich heraus, dass ich eine akute 3-Etagen-Thrombose im linken Bein habe, sprich der Unterschenkel, der Oberschenkel und auch der Beckenraum waren komplett verschlossen. So gesehen war das dann eine Not-OP mit letztendlich ungewissem Ende. Man operierte und wie man dann sagte, man hat am Ende des Tages nach 4,5 Stunden OP fast eine ganze Müsli-Schale an Trompen bei mir rausgeholt. Und an dem Punkt hat man erstmal gesagt, okay, soweit so gut. Aber die Situation sollte sich in den darauffolgenden Tagen dann noch weiter verschlechtern. Irgendwie stimmten meine Werte nicht. Ich lief grün, weiß an. Und es war dann einer Intensivkrankenschwester am Ende zu verdanken, dass sie sehr hartnäckig war und sagte, hier passt was nicht, die Oberärzte zusammengerufen hat. Und man dann im Grunde genommen bei einer zweiten OP, ich sage jetzt mal so aufs gerade wohl los operierte, um zu gucken, wo finden wir denn was? Und dann stellte sich heraus, dass es wohl noch eine Engpassstelle an der oberen Hohlvene, ein alter, vernarbter Thrombus im Übergang zum Herzen gab. Die OP dauerte dann auch wieder gut 5 Stunden. Und zu der Zeit war meine damalige Freundin, jetzige Frau, die ich auch erst kurze Zeit davor kennenlernte. Und meine Eltern lernten sich in dem Warteraum vor der Intensivstation das erste Mal kennen. Und bekam im Grunde genommen gleich die Botschaft damals durchgereicht, man möge sich auf das Schlimmste einstellen. Also die Chancen sind 50-50, dass ich es schaffe oder nicht. Und daran erkennt man, dass die ganze Geschichte dann doch sehr, sehr eng war. Und ich sitze heute hier, weil man es geschafft hat. Und nachdem ich dann ein paar Tage später aus dem Koma erwachte, kam der Chefarzt bei der Visite rein und sagte, so, jetzt dürfte ich mir ein zweites Kreuz im Kalender machen, ich darf ab sofort einen zweiten Geburtstag feiern. Und an dem Punkt, ich weiß nicht, das war einfach so ein Gefühl. Ich war noch komplett, ich sage mal, zugedopt mit allen möglichen Betäubungsmitteln, Nachwirkungen von den ganzen Narkosen, weil ich war so weit klar im Kopf, dass ich meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, sagte, du, schreib das mal auf, diese ganze Dramatik, das, was jetzt die Tage passiert ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche das. Ich brauche das vielleicht für mich in der Verarbeitung, aber eben auch in Bezug auf meine Kinder, die damals noch recht klein waren, 4 und 9. Und spürte irgendwie, da ist ein großes Thema, was wichtig ist. Und daraus entstand das. Das war am Anfang eine lose Blattsammlung, die auch überhaupt nicht den Anspruch hatte, ein Buch zu werden, weil ich bin alles andere als ein Autor und schon gar kein Schriftsteller. Es ist dann am Ende zu einem Projekt geworden, was sich über 10 Jahre, und man muss sich da echt festhalten, über 10 Jahre sich entwickelt hat. Und ich hatte eigentlich gesagt, komm, das schreibst du mal zusammen und dann guckst du mal, wie du das irgendwie drucken kannst. Ganz einfach, ganz basic. Und das entwickelte sich einfach. Es kam viele weitere Themen hinzu, die dann auch ein Stück weit Verarbeitung drin fanden. Und dann näherte sich der November 2023.
Da kamen dann ja doch noch mehrere Schicksalsschläge hinzu, während du also schon angefangen hattest zu schreiben, oder?
Ja, also da gab es auch diverse. Ich spreche immer, man mag mir vielleicht auch meinen dunklen Humor oder so nachsehen, aber ich finde, Humor ist immer ganz wichtig, gerade auch um mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Ich spreche immer so ein bisschen von meiner Shitlist. Andere haben eine Hitlist, ich hatte eine Shitlist, aber es war eine herausfordernde Situation in der neuen Beziehung, die ganz frisch auf die Probe gestellt war. Kleine Kinder, depressive Phasen, dann stürzt man sich, sobald man wieder da ist, sofort auf den Beruf und hat sich dann aber auch über die Zeit, hatte ich mich dann in einen schönen, starken Burnout gearbeitet. Und das sind natürlich auch alles Themen, die einen darüber hinaus noch prägen und die letztendlich auch dann mit therapeutischer Unterstützung aufbereitet werden mussten.
Wurde dir das angeboten? Oder musstest du danach fragen? Also hast du gemerkt, irgendwie im Krankenhaus?
Es war bei mir in meiner Natur so nach dem Motto, ach Gott, so die Themen haben andere, ich habe das nicht, ich brauche das nicht. Und es war dann meine Frau, die insistierte und sagte, du, ich glaube, das macht schon mal Sinn, da mal näher hinzuschauen und auch da nochmal an dir zu arbeiten. Wir alle haben vielleicht auch eher den Reflex, erstmal Dinge wegzuschieben, nicht hinzugucken. Aber ich habe einen unheimlichen Wert über die Jahre darin gesehen, dass es einfach wichtig ist, sich Themen zu stellen und dass da ganz viel auch an Potenzialen sich auftun, wenn man es dann wirklich auch geschafft hat, die Themen, die man in sich trägt, vernünftig zu bearbeiten. Und da spielte für mich eine ganz, ganz wesentliche Rolle das große Thema der Akzeptanz. Also das heißt, nicht dieses, ach, hätte ich doch nur und zurückblicken und hadern und sowas, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt so, das lässt sich nicht ändern, aber was machen wir dann draus? Was hat es mit mir gemacht? Welchen Input hat das auf mich? Und wie kann ich dem Ganzen, ich sage immer so gerne, einen positiven Spin geben?
Okay, also du hattest dann aber auch im letzten Jahr einen sehr schweren Sportunfall noch, oder?
Genau. Um das vielleicht noch abzuschließen mit dem Buch. Das war die Geschichte, dass ich dann sagte, jetzt jährt sich's bald, das Zehnjährige. Und ja, das muss mir doch irgendwie möglich sein, ich war dann so weit, dass ich sagte, ich will das in einer Family and Friends Edition mal binden lassen und habe mich dann auf den Weg gemacht nach einem Verlag, einem Online-Verlag, wo ich das Ganze einstellen konnte und wollte einfach im Rahmen des 10-jährigen neuen zweiten Geburtstags, den ich dann feiern durfte, mich bedanken bei all denjenigen, die mich auf dem Weg begleitet haben und war aber auch da wieder Anfang 23 in der Situation, dass ich sagte, ach, ich krieg's irgendwie nicht fertig, so die letzten Punkte bekomme ich nicht hin. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem zweiten Ereignis, 10 Jahre später, 25. Juni, ein extrem heißer Sommersonntagabend, 8:30 und war den ganzen Tag unterwegs gewesen, war zuvor angeln, das war so warm, dass ich sagte, ach komm, fährst du irgendwie am Bach, da ist es schön frisch, bist du im Schatten und hatte mir aber auch mein E-Longboard mit eingepackt und habe gesagt, vielleicht ist es heute Abend dann abgekühlt und dann gehst du in den Sportpark, wo ich ja schon immer mal hin wollte, in diese Crossroad-Strecke. Da habe ich gesagt, die wartet irgendwie auf mich, da musst du jetzt mal richtig rein. Also ich hatte alles dabei, meine Protektoren, Schützer und war irgendwie bereit und keine Ahnung, es ist, wie es ist. Ich habe ausgerechnet die höchste Stelle dieses Crossparks erklommen und habe gar nicht lang gezögert und habe Gas gegeben und bin dann diesen Hügel runtergejagt und habe dann innerhalb von ein paar Sekunden gemerkt, ach du liebe Zeit, das ist viel zu schnell und dann hat es auch schon einen Schlag getan. Ich habe die Kontrolle über das Board verloren, habe einen riesen Schritt ins Leere gemacht, habe mich selbst überholt und überschlagen, habe es nur noch krachen hören. Und ja, habe mir dann einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen und hatte auch in dieser Situation ein unheimliches Glück. Zum einen, weil ich mich auch gut geschützt hatte mit Helm und den ganzen Protektoren, sodass ich bei Bewusstsein war. Es wäre für mich vermutlich tragisch geendet, wenn ich das Bewusstsein verloren hätte, denn ich blutete stark, beziehungsweise hätte stark dann angefangen zu bluten nach dem Schock. Und dadurch, dass ich durch die Vorgeschichte mit der Thrombose Makomar-Patient bin, das heißt, ich nehme Blutverdünner, hätte ich, wenn ich das Bewusstsein verloren hätte, mitten zwischen diesen Hügeln, Sonntagabend, wo eh nichts mehr los war, man hätte mich nicht gesehen, man hätte mich nicht gefunden. Gut, ich hatte ein Riesenglück. Der erste Griff ging in die Hosentasche zum Handy. Dann guckst du drauf und sagst, okay, kompletter Schrott. Also es hat es komplett geschreddert. Notruf absetzen war auch nicht. Und dann habe ich alle Kraft zusammengenommen, habe um Hilfe gerufen und dann ging es letztendlich auch alles ganz schnell.
Und da war zum Glück jemand, okay.
Es war zum Glück jemand da und für mich war es in dem Moment auch so, okay, super gerettet, ab ins Krankenhaus, Bruch versorgen, alles halb so wild, ist ja nur ein Beinbruch. War dann erstmal nicht mobil, ne? Krankgeschrieben, nicht mobil. Und das führte dann dazu, dass ich dann auch Zeit hatte, dann endlich dieses Buch fertigzustellen. Das noch nebenbei. Das war eine willkommene Ablenkung in dieser Situation.
Und noch, also im Krankenhaus hast du damit angefangen?
Nee, das war dann zu Hause. Also es war ganz üblich, 14 Tage Krankenhaus. Ich wurde entlassen mit einem Nagel. Der Bruch wurde entsprechend versorgt. Genau, und ja, dann konnte aber keiner zu dem Zeitpunkt absehen, wie an der Stelle das ganze Drama dann letztendlich nochmal seinen weiteren Lauf nahm. Über, ja, jetzt 2 Jahre, ja.
Was ist dann passiert?
Ich habe festgestellt, dass ich eine Wundheilungsstörung habe, sprich die versorgten 2 Operationswunden, die man genäht hatte, gingen direkt beim Fädenziehen wieder auf. Das heißt, die Wunde war nicht ordentlich verheilt. Und es wurde dann leider auch nicht adäquat darauf reagiert, obwohl ich mehrfach, ich kenne mich ein bisschen aus, darauf hingewiesen habe. Man hat das Thema weggedrückt und dann war es einem Kollegen zu verdanken, der sagte, du hast hier eine hochinfizierte Wunde, Wundheilungsstörung, Notfallcode, Notfallaufnahme in die BG-Unfallklinik nach Frankfurt. Die haben dort eine septische Chirurgie. Und dann weiß ich noch, wie ich da auf der im Zimmer war und der Oberarzt sagte, huh, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Bein noch retten können. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, über was reden wir denn hier eigentlich? Dann sagt er, ja, im schlimmsten Fall reden wir hier über eine Amputation. Aber da sind wir ja noch nicht und das kriegen wir hin. Aber zuversichtlich. Was ich dann rausstellte, ist, dass ich mich wo und wie auch und wodurch auch immer mit einem, oder wodurch wissen wir, durch einen sehr aggressiven Keim war die Wunde infiziert. Und wenngleich es nicht der klassische multiresistente Keim ist, den man ja auch immer wieder aus Krankenhäusern kennt, so war es trotz allem ein Keim, der extrem aggressiv war und durch alle möglichen Maßnahmen es nicht gelungen ist, den zu eliminieren. Sprich, es hat sich dann über ein gutes Jahr hinweggezogen, dass man am Ende, es waren, glaube ich, 9, 10 Operationen, immer wieder gucken, Nagel rein, Nagel raus, spülen, reinigen. Ich weiß nicht, wie viel Kilo Antibiotika ich in dieser Zeit geschluckt habe. Immer wieder auch verbunden mit der Hoffnung, jetzt wird's gut. Ja, also ich war in all der Zeit permanent auf Krücken. Also ich konnte das Bein nicht vernünftig belasten. Also wir reden hier über Monate an Krücken. Komplett eingeschränkt, unselbstständig, also immer angewiesen darauf, dass einen jemand fährt, irgendwo hinbringt. So, und dann gehst du jedes Mal in diese Arzttermine, Arztgespräche, Untersuchungen, Röntgentermine mit der Hoffnung, oh, es hat sich Knochen gebildet, es ist zusammengewachsen. Und dann heißt es, nee, da hat sich gar nichts getan. Es war dann nach einem guten Jahr, dass ich in einem ernsten Gespräch mit meinen behandelnden Ärzten sagte, ich will Ihnen nur sagen, dass ich bereit wäre, mir das Bein amputieren zu lassen. Und dann sieht man da Oberärzte und Chefärzte mit großen Augen vor einem sitzen und sagen, wow. Und klar, der Arzt versucht natürlich zu helfen, das ist seine Aufgabe. Und die Antwort war, naja, Sie sind noch nicht austherapiert. Wir haben da noch Möglichkeiten. Und ich hatte aber in der Zeit eben die Chance, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da sage ich mal, da bin ich auch dankbar, dass wir heute in einer Zeit von Social Media und zugänglichen, extrem gut zugänglichen Informationen leben. Zum einen hatte ich mal in einer längeren Phase, in der ich im Krankenhaus war, einen Bettnachbarn, der seit 30 Jahren Unterschenkel amputiert ist und der super locker damit umging. Der war wegen einer anderen Geschichte im Krankenhaus und dann tauschten wir uns aus und dann habe ich ihn natürlich gelöchert und Fragen gestellt und dann sagte er, du Christian, ich lebe ein ganz normales Leben, ich bin Chauffeur, ich habe einen Hund, wenn ich joggen gehe, gehe ich joggen, ich gehe Gassi mit dem Hund, ich mache Urlaube, das ist alles möglich. Und er sagt, vor 30 Jahren, als er den Unfall hatte, sah die Welt noch ganz anders aus, aber heute mit modernster Prothesentechnik und einem guten Orthopädietechniker ist ganz, ganz viel möglich. Und dieser Austausch, diese Offenheit hat mir unheimlich geholfen. Und wenn man dann ein paar Schlagworte bei Social Media eingibt, landet man auch sofort bei, ja, es wird oftmals dieses despektierliche Influencer oder Blogger genannt. Ich war unheimlich dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die ihre Schicksalsschläge in diesem Fall eben auch mit der Öffentlichkeit teilen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich wusste, das ist nicht schön, das wünscht man sich nicht. Und ohne wäre wahrscheinlich, in dem Fall mit Bein, ja, wäre es natürlich alles viel leichter. Und jetzt wieder der Bezug zu meiner Geschichte von damals. Mir ist ein zweites Leben geschenkt worden. Das hat der Chefarzt damals gesagt. Mhm. Und von da an habe ich noch bewusster mein Leben gelebt und habe gesagt, Mensch, ich bin so dankbar dafür, für die Zeit, die ich bekommen habe. Und ich sehe es nicht ein, noch weitere Monate, möglicherweise Jahre. Und diese Geschichten gibt es draußen von Menschen, die 30, 40 OPs über mehrere Jahre über sich ergehen lassen, bis sie dann zu dem Entschluss kommen und sagen, oder Ärzte sagen, denken Sie mal drüber nach, ob wir das vielleicht nicht amputieren. Und dann sagen diese Menschen häufig, ach, hätte ich doch bloß vorher. Endlich habe ich mein Leben zurück. Und da war ich relativ klar im Kopf, weshalb ich dann auch sehr direkt auf die Ärzte zugegangen bin. Es hat dann noch 3 Monate gedauert, bis die Ärzte auch sagten, aufgrund meiner Vorgeschichte und ich meine, Keime wandern auch gern mal im Körper und dadurch, dass ich die obere Hohlvene damals durch die Operation 2013 ersetzt bekommen habe, also auch ein Implantat habe, hat man gesagt, nee, da wollen wir überhaupt nichts riskieren. Und die haben es dann 3 Monate später, haben sie gesagt, nee, sie wären jetzt soweit und würden es mir eben auch aktiv anraten und wissen aber auch, dass ich diesen Schritt selbst mittrage. Und dann habe ich gesagt, dann kommt's ab.
Bist du froh über die Entscheidung?
Absolut. Von dem ersten Moment vom Aufwachen nach der Narkose. Und es gibt dieses eine Foto von mir. Meine Frau besuchte mich und sagt, Mensch, dann schlag doch mal die Bettdecke zur Seite. Und ja, dann sieht man halt anderthalb Beine, einen dicken Verband und ich liege im Bett und habe 2 Daumen hoch und spürte in dem Moment eine enorme Erleichterung. Ja. Nicht nur, weil ich das Bein verloren habe. Kleiner Funfact am Rand, ist die effektivste Diät dieser Welt. Man verliert in 2 Stunden 3,5 Kilo und das Ganze ohne Kuro-Effekt.
Keine Butter.
Nein, ich bin, ich hatte sofort den Ansporn, mobil zu sein, habe einen Rollstuhl organisiert, hatte noch Schläuche und Drainagen an mir und bin dann ein paar Tage später, hab ich mir einen Kaffee in der Cafeteria geholt, die Sonne schien im Oktober, ich bin rausgerollt, habe mir Platz in der Sonne gesucht und habe meiner Frau eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ich fühle mich gerade unkaputtbar, unsterblich. Ich fühle mich so gut mit dieser Entscheidung und spüre eine derartige Energie in mir. Und deshalb kann ich heute sagen, aus vollstem Herzen und Überzeugung war es definitiv die richtige Entscheidung.
Das heißt, das Erlebnis mit der Thrombose, deine sehr schwere Krise von vor 10 Jahren, hat dir jetzt geholfen in dem Moment, stark zu sein? Deine Resilienz, die du entwickelt hast damals? Würde ich das sagen?
Ich sage immer, man begegnet dann natürlich auch ganz vielen Menschen, die ähnliche Geschichten haben. Und jeder hat seine eigene Geschichte und auch seine Art und Weise, wie er damit umgeht. Und ich bin unheimlich dankbar und demütig dafür, dass ich so damit umgehen konnte. Die Geschichte von damals hat mir natürlich enorm geholfen, weil ich einfach einen anderen Blick aufs Leben haben kann. Jeder Tag ist für mich ein geschenkter Tag und lieber lebe ich den mit 1,5 Beinen und einer guten Prothese, als dass ich meine Liebsten damals hätte zurücklassen müssen. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Ich bin aber auch durch ganz viele Punkte, klar, einmal professionell auch in der Begleitung durch die Therapie damals, aber auch jetzt zum Teil noch, durch die Offenheit, die Themen anzugehen, habe ich erstmal unbewusst viele Aspekte der klassischen Resilienz für mich hervorbringen können, die mir geholfen haben. Also in erster Linie das Schicksal so zu akzeptieren, wie es ist. Das trifft genauso heute wie zu der Situation von damals zu. Es ist ein Netzwerk zu haben, Menschen, die einen auffangen. Das fängt beim Partner an und das ist auch ein Plädoyer an der Stelle, wo ich immer sage, alles stürzt sich auf den, den das Schicksal ereilt hat, den Betroffenen, den Verunglückten oder wie auch immer. Aber die ganz lieben Menschen um einen rum, oftmals der Partner oder die Partnerin, die treten so ein bisschen in den Hintergrund, leisten aber ungeheuer viel. Und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, meine Frau an meiner Seite zu haben, meine tollen Kinder und einen enorm tollen Freundeskreis, die einen natürlich mittragen. Ich bin jemand, der immer sehr stark natürlich aufgrund der ganzen Geschichte im Moment lebt. Ich nehme die Dinge sehr bewusst wahr, wie sie gerade sind und werde aber auch nicht müde, mir immer wieder neue Projekte zu suchen. Ich sage immer, man muss sich am Laufen halten, neugierig sein. Und es gibt einfach so, so viel in diesem wunderschönen, tollen Leben, was uns geschenkt wurde, noch zu entdecken. Und das, da habe ich noch ganz viel vor mir.
Aber es gab doch sicherlich auch schwierige Tage nach der OP, nach der Amputation, oder?
Absolut. Ich habe in dieser Krankheitsgeschichte, und das hatte ich vorhin auch so ein bisschen schon angedeutet, es gibt immer diese Situationen, man hat eine Hoffnung, man projiziert eine Hoffnung in einen neuen Arzttermin, es wird doch jetzt hoffentlich gut sein. Und diese Momente, die haben auch eine gewisse Schwere, wenn die Diagnose dann eben nicht so ist, wie man sie sich erhofft hat. Das heißt, auch da, ich bin einmal aus dem Krankenhaus raus, da war ein Laborbefund noch nicht da und es sah alles gut aus und man sagte, naja, wir warten noch auf das Labor. Wenn Sie nichts von uns hören, ist alles gut, dann ist der Keim weg, ansonsten rufen wir Sie an. Einen Tag später, ich sehe im Display 069 und in dem Moment merkte ich richtig, wie alles in mir zusammensackt, weil ich wusste, das ist der Anruf und das heißt, der Keim ist da. Und das heißt, wenn ich heute hier sitze und sehr stabil bin oder sehr positiv bin, heißt das nicht, dass es eben, wie du es angesprochen hast, diese dunklen oder schwarzen Momente gab oder auch gibt. Auch nach der Amputation ist es eben auch wieder nicht rund gelaufen. Kam aus der Reha voller Energie, habe gesagt, so, jetzt wartet das Leben auf mich, Vollgas. Und habe es natürlich übertrieben und habe mir direkt nochmal ein Hämatom in den noch relativ frischen Stumpf gelaufen, der sich dann entzündet hatte und ich wieder ein Ticket für die BGU in Frankfurt gebucht habe, sprich wieder mal eine kleine OP, wo ich doch sagte, Mensch, die 11. OP ist die letzte. Ja, und auch das ist dann ein Moment, wo ich, man hat dann ja eine gewisse Erfahrung, wo man sagt, okay, das sind auf der Uhr wieder 2 Monate, in denen nichts geht. Und wenn du einmal wieder dieses Leben gespürt hast, diese Vitalität, dieses, oh, jetzt geht was, das ist, man macht sich als normaler Mensch gar keine Vorstellung, wie es ist, beide Hände zu benutzen. Das ist normal, das ist ja auch vollkommen okay. Wenn du aber 1,5, 2 Jahre nur auf Krücken bist, dann musst du die abstellen, dann fallen die um, dann bist du auf einem Bein, dann musst du hier gucken, all das, was dir lieb und recht ist, kannst du nicht so ohne weiteres. Und jetzt kommst du aus der Reha, schiebst deinen Rollstuhl mit den Krücken drauf, aus der Reha im strammen Schritt und sagst, hey Welt, hier komme ich. Und dann wirst du wieder komplett von 100 auf 0 runtergefahren. Boah, das hat mir auch nochmal enorm zu schaffen gemacht. Aber ich merke, es gelingt mir immer besser in diesen Momenten zu sagen, okay, ist nicht schön, ist so. Wie kann ich denn dem Ganzen wieder irgendwas Positives abgewinnen? Ah, ich habe jetzt Zeit, ich kann, keine Ahnung, ein tolles Buch lesen oder mich mit was anderem beschäftigen.
Hast du denn Dinge ganz neu für dich entdecken können nach dem Unfall? Neue Hobbys, neue Interessen?
Also durch diese Zeit, die ich jetzt die letzten 2 Jahre doch sehr zurückgefahren war und ich sag mal, man mehr oder weniger nur seine 4 Wände hat, wir haben einen schönen Garten, den kann man dann im Sommer nochmal nutzen, dann verlagert sich's nach draußen, aber man ist eher inaktiv als aktiv. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und habe die Zeit gefunden, zu lesen. Und es sind am Ende des Tages, und das fand ich auch eine kleine Anekdote am Rande, dadurch, dass ich das Buch selbst verlegt habe, hängt alles an einem selbst. Man muss dieses Marketing alles machen und sonst was. Und das war nicht möglich, weil ich in dem Moment, ich konnte es veröffentlichen, weil ich ja krankgeschrieben war, nicht arbeiten konnte, hatte ja also viel Zeit, aber ich war eben nicht mobil. Das heißt, ich konnte nicht in Buchhandlungen gehen und das Buch vorstellen. Ja? Also was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie 2, 3 Kontakte genutzt. Da kennt jemand in der Buchhandlung. Dann war das Feedback einer Inhaberin einer Buchhandlung und sagte, wow, Respekt vor dieser Geschichte. Ah, aber ich kann das bei uns irgendwie nicht aufnehmen. Das passt nicht so zu unserer Leserschaft. Und es fehlt die literarische Distanz in dem Buch. Was sie damit meinte, ist, das, was ich da schreibe, ist sehr intim und sehr direkt. Aber, und jetzt kommen wir wieder darauf, warum ich viel lese und was ich lese. Ich lese im Prinzip ausschließlich Bücher von Menschen, die ihre Lebensgeschichte beschreiben. Ich habe jetzt gerade die Tage das Buch Halber Mann von Florian Sitzmann, der ja auch bei dir im Podcast war, den ich auch unheimlich erfrischend fand und ganz, ganz toll. Und ich einfach sagte, wir sind da voll auf einer Wellenlänge. Und
sehr inspirierend.
Das habe ich verschlungen, dieses Buch. Eben gerade, weil es so authentisch ist. Ich will ja nichts weichgespült. Ich will Authentizität. Und das war mir auch in meinem Buch so wichtig. Da kommen die Dinge auf den Tisch, die nicht schön sind. Aber so ist nun mal das Leben. Ja.
Naja, das hilft ja auch dem Leser nicht. Das ist ja ein, wie du ja auch, glaube ich, geschrieben hast, ein Mutmachbuch, oder? Und es geht ja auch darum, dass man die wahre Geschichte erzählt dahinter. Dass es ja eben auch sehr, sehr schwierig ist. Dass man dann aber die Kraft, die Widerstandskraft entwickeln kann, die Resilienz entwickeln kann, damit umzugehen. Und dir hat ja im Krankenhaus, wie du eben erzählt hast, der eine Mann geholfen, hat dir Mut gemacht. Es muss solche Begegnungen geben. Und du hilfst vielleicht anderen sehr mit deinem Buch, oder?
Also das Buch ist das eine. Das andere ist, dass ich aus der Erfahrung, die ich selbst machen durfte, indem es Menschen gibt, die auf Social Media ihre Krankheitsgeschichte, ihren Weg in einen neuen Lebensabschnitt darstellen, weil mir das geholfen hat, habe ich gesagt, ich hatte vorher mit Social Media nicht viel am Hut. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich stelle da auch mal das ein oder andere mal ein. Und überall dort, wo ich, sag ich mal, meine Geschichte teile, sei es über das Buch, sei es über Social Media, sei es über die Begegnungen mit Menschen und meinem offenen Umgang, merke ich, dass das Menschen hilft und nicht nur Menschen, die ein Handicap haben oder sich vor einer doch tiefgreifenden Operation befinden. Also ich habe auch Kontakt zu Menschen, die sagen, oh wow, ich habe in 3 Tagen meine OP, ich habe einen riesen Respekt, aber du zeigst mir, dass das Leben da nicht zu Ende ist, du machst mir Mut. Oder und ich mache den Übertrag auch und sage, dass das muss gar nichts mit körperlichen Handicaps zu tun haben. Es gibt, ich sag mal, ich hatte gerade letztens irgendwie so einen Spruch auf den Lippen, dass ich gesagt habe, manchmal muss was ab, damit das Leben wieder Platz hat. Und ab oder weg heißt auch vielleicht Ballast, den ich im Kopf trage. Vielleicht auch eine ungesunde Beziehung, ein Job, der mich stresst, eine Alltagssituation, die schwer wiegt. Und da möchte ich durch meinen Umgang, durch meine offene Art vielleicht einen oder anderen Impuls geben oder ein wenig inspirieren und den Menschen sagen, Mensch, es lohnt sich immer, sich den Themen zu stellen und eben aus dem Bewusstsein heraus, dass schon in der nächsten Sekunde dein Leben sich schlagartig verändern kann und wir, ich sage jetzt mal, Stand heute nur dieses eine Leben haben, diese eine Runde, ist es mir ein enormes Anliegen, schon von meiner Person heraus, aber auch für andere irgendwie zu sagen, mach was draus. Ja, das Leben ist so voll, das hat so viele tolle Sachen, bleib neugierig, probier dich aus, sei mutig, das ist, also einfach ist das nicht. Ja, das haben ja die Fanta 4 schon gesungen, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Und man schiebt ja auch gerne vor und sagt, ja, aber Mensch, meine Familie, der Job, die Kinder, da finden sich ja immer ganz schnell irgendwelche Aussagen, die das erstmal ablocken. Aber ich versuche irgendwie auch zu ermutigen, zu sagen, gönn dir doch diese Zeit, setz dich doch mal hin und hinterfrag dich vielleicht mal ein wenig. Frag dich, bist du glücklich? Bist du wirklich glücklich? Und was braucht es? Wenn das auch nur, ich sage mal, wenn das bei einer Person gelingt, dann habe ich schon ganz viel oder dann ist schon ganz viel gewonnen. Und
du bist ja ein sehr sportlicher Mensch. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, in den Parasport zu gehen?
Absolut. Also das ist für mich ein Thema im Moment. Man sagt immer, ich hatte gerade mit dem Oberarzt der technischen Orthopädie in der BGU gesprochen. Er sagte, gib dir noch ein bisschen Zeit bei Amputationen. Das braucht ein Jahr, bevor man irgendwie mit dem Sport anfängt. Und wenn man dann sogar auch in Parasport geht, das ist Leistungssport, dann muss man gesundheitlich fit sein. Das heißt, das Thema ist im Moment hinten noch ein wenig angestellt, aber ich freue mich tatsächlich schon auf den nächsten Termin beim Orthopädietechniker, wo, das klingt dann immer komisch, ich ein paar Füße zum Ausprobieren bekomme. Das heißt, das sind dann moderne Prothesenfüße, die letztendlich auch wieder auf die jeweilige Situation angepasst sind. Wir leben hier im Vordertaunus, es geht hoch und runter, es sind Schotterwege und da braucht es eben auch einen Fuß, der diese Energie umwandelt, wiedergibt, wie auch immer. Ich habe mit Bekannten aus der Nachbarschaft schon Tennis-Dates für nächstes Jahr, wo ich gesagt habe, nutz die Zeit, üb schön. Nächstes Jahr stehen wir auf dem Platz und spielen wieder Tennis. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich gute Ziele setzt. Und dabei ist es gar nicht wichtig, ob man die am Ende erreicht. Aber diese Ziele halten einem Laufen. Und ja, so ist das für mich eben etwas, wo ich sage, 2026 wird für mich im privaten Bereich ein Fokus auf dem Thema Sport sein und da will ich mich eben ausprobieren. Ich hatte jetzt schon die Gelegenheit, über Kontakte aus der BGU und dem Reha-Zentrum dort mich bereits im Bereich inklusives Golfen ausprobieren zu dürfen.
Das habe ich gesehen neulich auf Social Media, auf Instagram.
Ja, das ist sensationell und ich musste sofort meinen Blick auf das Thema Golfen revidieren. Ich dachte, ach Herrgott, bist du an der frischen Luft, läufst ein bisschen rum, haust das Ding durch die Gegend und das war's. Doch kein Sport. Ich entschuldige mich bei allen, wo ich das vielleicht mal gesagt habe. Auch das war in der Phase, wo ich die Prothese nach der nochmaligen OP erstmal nicht tragen durfte. Und just zu dieser Zeit bot das inklusive Golfteam Frankfurt einen Platzreifekurs an für Menschen mit Handicap und eben auch und Menschen ohne Handicap. Also Inklusion beinhaltet ja eben auch alles zusammenzubringen. Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe den Therapeuten gefragt, den ich kenne, und sagte, Mensch, Matthias, wie sieht denn das aus? Im Moment, ich bin auf einem Bein unterwegs. Hältst du das überhaupt für realistisch? Und hat er gesagt, klar, komm vorbei. Und an 3 Tagen hat man das geschafft. Ich war schlags K.O. abends, aber ich habe auf einem Bein meinen Platzreifekurs gemacht und freue mich schon irgendwie auf die nächste Trainingseinheit. Darf, glaube ich, sogar jetzt hier am Wochenende bei einem Fachkräfte-Seminar in der BGU im Rahmen Sport nach der Reha ein Teil eines Workshops sein und darf da demonstrieren, wie man, glaube ich, auf einem Bein tatsächlich auch Golf spielen kann. Und
toll, ja, du bist Moses Vorbild dann in dem Moment.
Das freut mich, wenn ich das sein darf. Ich hatte auch, und das ist eben auch nochmal vielleicht an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich war gerade 3 Tage frisch amputiert, lag auf der Station und die Tür ging auf und es kam eine Frau rein, die eine Sportprothese unterm Arm trug. Und stellte sich vor, sagte, hey, ich bin Tatjana. Und dann sah ich schon, auch amputiert, Oberschenkel amputiert. Und sagte, ich bin Peer Group Coach. Und die Idee dahinter ist, dass Betroffene auf Augenhöhe sich austauschen. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass die Person reinkommt und sagt, hey, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht und wie das ist. Sondern erstmal einfach nur da ist und sich anhört, wie es dem Gegenüber, was jetzt einfach frisch amputiert ist, wie es geht, die Geschichte einfach anhört. Und sie hat mich in dem Moment, wo sie mit dieser Sprungfeder durch die Tür kam, schon sofort gecatcht gehabt. Das war mein positiver Trigger und ich wollte natürlich alles erfahren. Und wir sind jetzt schon, sag ich mal, fast freundschaftlich schon verbunden. Das ist unheimlich nett. Sie klingelt immer mal durch, sagt, Mensch, Christian, hey, wie geht's? Wie steht's? Wie sieht's aus? Und sie selbst hatte eine Initiative gegründet, Laufen im Wind heißt die, wo in Verbindung mit Sanitätshäusern, Prothesenherstellern, Therapeuten, Ärzten Menschen zusammengebracht werden, die eine Amputation der unteren Extremitäten haben. Und es wird ihnen ermöglicht, eben auch durch Spenden an diesem Tag Sportprothesen auszuprobieren mit der Betreuung. Also die Therapeuten sind dabei, wenn die Prothese das erste Mal angezogen wird. Man macht die Aufwärmübungen und man kann losspenden, man kann walken, man kann einfach nur laufen mit der Prothese. Und auch das ist so eine Sache, wo ich sage, ich konnte bis dato jetzt noch nicht mitmachen, aber ich habe diesen Bezug dazu. Und sie selbst sagte auch, Herrgott, ich hatte das gar nicht auf dem Radar, mir ist das so passiert irgendwie, ich bin da plötzlich reingerutscht. Und die sah sich dann damals in der Situation, dass sie fürs paralympische Team zu Olympia fahren durfte, in der Disziplin Rudern. Haben da, glaube ich, sogar den 4. Platz gemacht. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn. Also, und das ist bei mir, das hat einfach so viel nochmal Energie freigesetzt, weil ich gesagt habe, ich will mich einfach ausprobieren in den Parasportarten und einfach gucken, auch da wieder neugierig sein und gucken, was da geht, was mir liegt, was mir Spaß macht.
Sicher ist da auch eine Art Gemeinschaft, so eine Community unheimlich hilfreich, oder? Dass man sich nicht alleine fühlt. Du immer wieder Menschen hast, denen du begegnest, die vielleicht Ähnliches erlebt haben auf Augenhöhe und dich aber inspirieren, etwas Neues anzufangen, dabei zu sein, körperlich wieder mehr auf dich zu achten, Sport zu treiben. Das ist wichtig, oder?
Also das kann ich wiedergeben. Ich war im Sommer auch auf einer Veranstaltung. Es gibt wirklich so tolle Plattformen, wenn man möchte, will und sich entsprechend informiert. Das war das Amp Surf Camp von Thomas Frei, jemand, der auch einseitig ganz oben amputiert ist und eben auch sehr aktiv ist, extrem gut golft und der schon seit vielen Jahren ein Surf Camp für Stand-up Surfen oder Paddling an einem See organisiert. Und das, was du sagtest, das ist einfach, es war so toll. Ich konnte zwar auch in dem Moment selbst nicht mitmachen, weil ich eben noch zu frisch operiert war. Ich bin auf einem Bein dorthin an Krücken und fand diesen Tag auch wieder, der hat eine derartige Energie gehabt, einen Spirit, weil eben, und das muss man auch sagen, ich kann damit sehr gut und offen umgehen, aber solche Veranstaltungen, Plattformen bieten Menschen auch Raum, einen geschützten Raum, sich auch mal, wenn es vielleicht jemandem schwerfällt, mal eine Frage zu stellen, sich zu öffnen, die Geschichten der anderen anzuhören und eben auch darüber wieder letztendlich inspirieren zu lassen. Und das ist eine Sache, die ich auch extrem wichtig finde, weil das zeigt es mir immer wieder, das, was es bei uns in der Gesellschaft braucht, ist ein offener Umgang mit Themen wie Handicap, Menschen mit Behinderung. Dass wir die Hürden, die Barrieren, die Distanzen, die manch einer im Kopf hat, brechen. Und ich hatte auch gerade letztens wieder eine Dokumentation gehört von jemandem, von einer Frau, die auch Unterschenkel, glaube ich, amputiert war. und sagte, ja, ich habe mir all die Jahre, zum einen habe ich immer lange Hosen getragen, damit man das nicht sieht, und habe mir durch meinen Orthopädietechniker eine schöne Kosmetik, so nennt man das, wenn man das quasi so umbaut, dass es wirklich aus, man kann eigentlich nur bei ganz genauem Hinschauen sehen, dass das nicht echte Haut ist. Und sie sagte, ja, ich habe mich geniert. Ich konnte das nicht zeigen, ich hatte Angst vor der Reaktion. Und in dem Beitrag wurde sie aber gefilmt, wie sie das Hosenbein hochgekrempelt hatte. Und man hat die ganz normale Prothese ohne die Kosmetik gesehen. Und sagte heute, es hilft ihr dadurch, dass so viele Menschen offen damit umgehen, dass sie gar nicht mehr diese Scham verspürt, sondern sagt, oh, ich gehe jetzt stabil und mit breiter Brust raus und ich zeige das. Und das war für mich von Anfang an klar, oder auch für meine Frau. Wir haben da einen ganz offenen Umgang mit und merken, dass der erste Moment, wenn man einem anderen begegnet, das waren die ersten Schritte, die ich hier mit der Prothese vor der Haustür in der Nachbarschaft machte. Die Leute bekamen es immer irgendwo mit, ach, der ist jetzt an Krücken und sonst was. Und vielleicht hat sich's auch rumgesprochen, oh, jetzt hat er sich's amputieren lassen. Und trotzdem war die Reaktion, hat man richtig in den Gesichtern gesehen, ach du liebe Zeit. Und dann bin ich halt oft hier auf die Leute zu mit einer Unsicherheit, was aber auch klar ist. Also das kann man, jeder, der diese Situation, diese Geschichte nicht mitgemacht hat, dem kann man das ja auch nicht übel nehmen. Ja. Und umso wichtiger ist es aber, dass man den Leuten diese Unsicherheit, diese Angst, diese Scheu, etwas anzusprechen, nimmt. Und ich bin da super offen und frontal, immer charmant und mit einem Spruch auf den Lippen und sage, ist jetzt so, wächst nicht mehr nach, aber ne, machen wir das Beste draus oder was auch immer. Und dann merkt man, die Leute sind dann irgendwie erleichtert. Und dann kommt, darf ich mal eine Frage stellen? Und dann sage ich, ja klar, ja, frag mich alles. Oder auch im Freundeskreis mit kleinen Kindern. Christian, was ist denn das? Dann sage ich, oh, ich habe jetzt ein Roboterbein. Ja, oh, Roboterbein. Und
wie gehen denn deine eigenen Kinder damit um?
Die haben natürlich mitbekommen, das war jetzt auch nicht aus dem Nichts, dass ich sagte, doch, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, das Bein kommt ab. Die haben das natürlich wahrgenommen, meinen Weg dorthin, dass ich das abzeichnete. Und das, was ich merken musste, sowohl bei meiner Frau, bei meinen Kindern, also auch bei denen, die am engsten an mir dran waren und wussten, dass das wahrscheinlich kommen wird, habe ich gemerkt, macht es dann doch noch mal was, wenn es denn dann tatsächlich so ist. Also in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, zusammen mit den Ärzten, nach vielem Abwägen, war das noch mal ein ganz, ganz harter Moment. Also meine Kinder brachen in Tränen aus, erstmal. Und es drehte sich aber ganz schnell, und das war sowohl bei meinen Kindern als auch im Freundeskreis, wo alle sagten, weil ich so cool, so offen und so zuversichtlich damit umgehe, hat es ihnen im nächsten Moment schon gleich wieder die Angst und vor dem Ungewissen oder wie auch immer genommen und haben gesagt, oh cool, der Papa packt das. Oder ja, wenn es einer schafft, der Christian oder irgendwie so. Und das drehte sich. Das bekam dann ganz schnell irgendwie auch wieder eine sehr schöne Wendung, wenngleich es doch dann irgendwie nochmal ein hartes Thema war, was verdaut werden musste, ne?
Das zu akzeptieren erstmal.
Also meine Kinder gehen heute super, super cool damit um. Also die sind fein damit.
Was wünschst du dir denn noch von der Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, Behinderung? Was wünschst du dir von den Politikern? Gibt es irgendwas, was du noch hier loswerden möchtest?
Ja, jetzt bin ich noch relativ frisch. Und ich sagte auch, ich habe noch nicht allzu viel außerhalb der vier Wände und irgendwelchen externen Arztterminen oder so gehabt. Das heißt, ich bewege mich überwiegend im Moment noch im geschützten Raum. Der erweitert sich jetzt. Morgen habe ich Fahrprüfung beim TÜV und dann darf ich hoffentlich wieder Auto fahren. Sodass ich ehrlicherweise noch gar nicht so viel Situationen hatte, wo ich sagen kann, oh, da ist was echt unglücklich für jemanden, der eine Prothese hat. Die Situationen gibt's aber, die kenne ich, weil ich es natürlich eben auch aus Erzählungen oder anderen Betroffenen mitbekomme. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, da müssen wir alle in der Verantwortung, ob Betroffener oder Angehöriger, wie auch immer, den Finger drauf haben. Ich wünsche mir sicherlich auch, und das sagte ich vorhin auch schon mal, es ist wichtig, dass die Menschen mit ihrem Schicksal, also hier so jemand wie ich, irgendwie gesehen, aufgenommen werden, aufgefangen werden. Aber mir ist es eben auch extrem wichtig, dass man die Angehörigen, für die in dem Moment, wenn ein Schicksalsschlag sich ereignet, ja auch eine Welt zusammenbricht. Ja, also bei mir war es fast sogar noch planbar. Man konnte sich irgendwie drauf einstellen und trotzdem ist es nochmal ganz anders, wenn es denn dann so ist. Es gibt ganz viele Geschichten, heute ins Auto gesetzt und ein paar Tage später aufgewacht und dann fehlt was. Also das sind extreme existenzielle Situationen, die eben nicht nur den Betroffenen, also denjenigen, der vielleicht eine Amputation dann hat, sondern eben auch sein familiäres Umfeld, einen Partner anbelangen. Dass da habe ich fast so das Gefühl, die fallen oft hinten runter. Und ohne die geht aber nichts.
Also ein wichtiger Punkt, ja.
Ist nochmal, ja. Das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, weil das war halt auch der Klassiker. Zumindest damals, jetzt war es auch schwierig, aber es gelang meiner Frau jetzt gut. Aber als ich damals wieder sagte, so, ich gehe jetzt arbeiten, was passierte? Meine Frau brach zusammen. Die hat einen Zusammenbruch gehabt und es ist in eine tiefe Depression gestürzt. Und das ist leider Gottes tatsächlich der Klassiker. Und das finde ich, da müsste es auch noch irgendwie aktivere Angebote oder was auch immer geben, die auf die Betroffenen auch nochmal zugehen und hier aktiv nachfragen, was brauchst du
das
vielleicht?
Das ist ganz wichtig. Das kenne ich ja aus der Arbeit von unserem Verein Horses for Heroes, wo wir therapeutisches Reiten anbieten für Menschen mit Behinderung, aber ganz bewusst eben auch für die Geschwisterkinder und für die Eltern, dass die einfach mit einbezogen werden. Das ist ganz, ganz wichtig aus meinen Augen.
Ja, und am Ende ist es letztendlich ein ganz offener Umgang, um das noch abzuschließen, ein normaler Umgang mit der Situation, wenn Menschen ein Handicap haben, zieht eure Kinder nicht weg von der Person, sondern sucht das Gespräch. Die Kinder sind neugierig, also wenn man bei Kindern anfängt.
Die dürfen auch fragen.
Absolut, und die sind ja so herrlich direkt und ehrlich und das sind ganz wichtige Situationen und da präge ich, ob jemand, sag ich jetzt mal, links oder rechts rum abbiegt, ob er später irgendwie wegguckt und sagt, ach du liebe Zeit, oder sagt, ja und? Das finde ich, mir ist es wichtig, dass ich weiß, ich kann Hilfe annehmen, ich kann die Hand heben und sagen, hey, hier komme ich nicht weiter, aber ich will kein Mitleid, ich will ganz normal unterwegs sein und das gilt, glaube ich. Ich glaube, diesen tiefen Wunsch haben ganz viele Menschen, die in dieser Situation stecken. Und wenn wir da, wenn es den einen oder anderen Leuchtturm gibt, der einen Teil dazu beitragen kann, dann ist das ganz, ganz wichtig.
Du bist auf jeden Fall einer von diesen Leuchttürmen. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Deine ganze Geschichte.
Ich hab sie dann.
Bin ich schon echt unheimlich inspirierend und toll auch, dass du so offen damit umgehst und auch wirklich beschrieben hast, wie es dir wirklich ging und auch heute geht. Das finde ich ganz wichtig, so authentisch und für viele echt gutes Vorbild. Deswegen kann ich nur sagen an unsere Hörer, es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch Bonuszeit sofern näher anzuschauen. Finde ich ganz toll. Vielen Dank, lieber Christian. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Wir werden uns weiter begegnen, wenn nicht nur auf Social Media, hoffentlich auch mal in live, im wirklichen Leben.
Absolut, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich möchte mich ausdrücklich bei dir bedanken für deine wahnsinnig tolle Plattform, all diese tollen, inspirierenden Menschen, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, eben auch eine Strahlkraft zu entwickeln. Also ganz lieben Dank, dass ich ein kleiner Teil davon sein dürfte.
Das war Hello Heroes mit Anushka Bayer. Danke, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und bleib neugierig auf die nächste Folge. Bis bald bei Hello Heroes.